Ja, in der Einleitung, da wurde es schon gesagt, wir brauchen einander, dankbar sein füreinander, dankbar sein für die Mitmenschen. Das ist unser Thema. Vor einiger Zeit habe ich mal in einem Hauseingang den Spruch gelesen, wir freuen uns über Ihr Kommen und wir freuen uns auch über Ihr Gehen. Wann freuen Sie sich mehr, wenn die Leute zu Ihnen kommen oder wenn Sie wieder nach Hause gehen? Ja, es kommt natürlich ganz drauf an, wer kommt, oder? Es kommt ganz drauf an, mit wem, ob man lieber allein ist oder ob man mit jemandem zusammen ist. Wenn im Gürtel mir zum Beispiel jemand sagt, du, wenn du Hilfe brauchst beim Tomatenernten, dann sag's mir, gell, ich helfe dir. Ja, da ist es nicht besonders schwierig, für so einen Menschen dankbar zu sein. Aber wenn ich irgendwie im Stress bin und sowieso schon zu spät dran bin und dann kommt jemand, der auch noch meine Zeit brauchen will, ja, dann ist es schon schwieriger, für den dankbar zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie da anders, vielleicht sagen Sie dann, lieber Gott, Judy, hui, ich danke dir, dass er jetzt auch noch meine Zeit in Anspruch nehmen will, aber mir geht das jeweils nicht so. Ja, Dankbarkeit für andere Menschen. Wir wollen dazu zu Beginn mal aus dem Philipperbrief etwas lesen. Philipperbrief Kapitel 1, vorerst mal die Verse 3 bis 4. Philipperbrief Kapitel 1, Verse 3 bis 4. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde der Philipper: Ich sage meinem Gott Dank, so oft ich euer gedenke, indem ich alle Zeit oder jedes Mal in jeder meiner Fürbitten für euch alle mit Freuden bete. Mal nur bis hierher. Also Paulus dankt Gott, so oft er an die Philipper denkt. Ich habe ja, als ich noch jünger war, viel Jugendstunden und Teenagerstunden und Teenagercamps und so geleitet. Und wenn ich da in der Jugendstunde jeweils die Frage gestellt habe, ja, wofür können wir denn überhaupt dankbar sein? Da kam, und das hat mich gefreut, häufig die Antwort von den Teenies, ja, für die Eltern und für die Geschwister. Also dankbar sein für die Menschen und für die Geschwister. Und vielleicht mal wieder eine direkte Frage, ja, wann haben Sie zum letzten Mal Gott für Ihre Mitmenschen wirklich gedankt? Ja, wenn uns jemand etwas zuliebe tut, dann ist es einfach. Wenn irgendwie eine schwierige Situation da ist, dann ist es schwieriger, dankbar zu sein. Ja, wir Menschen, wir sind ja so verschieden. Vom Alter und von der Herkunft her sind wir verschieden. Die einen sind sehr konservativ, möchten am liebsten alles lassen, wie es ist. Die anderen möchten am liebsten alles auf den Kopf stellen und alles neu machen. Die einen würden ein Problem so lösen, die anderen anders. Die einen drücken sich sehr vorsichtig aus und die anderen sind sehr direkt. Die einen sind oberflächlich eher, andere sehr tiefgründig. Die einen Menschen sind sehr unkompliziert und andere sind sehr kompliziert. Die einen, die denken sich immer nur ihre Sache über ein bestimmtes Thema, statt es zu sagen. Und die anderen, die sagen es schon, bevor sie richtig darüber nachgedacht haben und so weiter. Und man könnte lange fortfahren, aufzuzählen über die Verschiedenheiten von uns Menschen. Und dieser Umstand, dass wir Menschen so verschieden sind, also auch wir Gläubigen so verschieden sind, das macht das Zusammenleben zwar interessant, aber es kann eben auch Spannungen mit sich bringen. Also man kann sich aneinander reiben, man kann sich sogar aneinander wundreiben. Warum reagiert der andere so? So verhält man sich einfach nicht. Ja, was hat er damit gemeint? Was wollte er damit sagen? Und so weiter. Und dann kann es sogar vorkommen, dass man mit jemandem einen Zusammenstoß hat, der genau gleich ist, wie man selber auch ist, der genau die gleichen Schwächen und Defizite hat, die man eben selber auch hat. Auch das gibt's. Als ich noch ein Kind war, da hat meine Mutter hat uns Kindern einmal erzählt, dass als sie in Erwartung war, also als sie mit mir schwanger war, da hat sie meine Schwester so gewickelt auf dem Wickeltisch jeweils und da hat die Schwester jeweils so mit den Füßen ihr in den Bauch geboxt. Und da hat sie zu ihr gesagt, du musst aufhören, sonst tut es am Baby weh. Also musst aufhören, sonst schmerzt es das Baby da in meinem Bauch. Und später einmal, als meine Schwester und ich so ein bisschen aneinander geraten sind, hat meine Schwester zu mir gesagt, also wenn ich gewusst hätte, dass du es gewesen bist im Bauch drin, da hätte ich noch fester getreten. Ja, was machen wir, wenn es Zusammenstöße gibt? Wenn wir uns an Gläubigen, an Brüdern und Schwestern reiben, was dann? Als ich im Militär war, da mussten wir manchmal so einen speziellen Anzug anziehen, das sogenannte Tenue Weiss. Dieser Anzug, der hieß so, weil er eben weiß war. Gut, mindestens vor dem Einsatz war er weiß, nachher war er manchmal mehrfarbig. Aber dieser Anzug, dieses Tenue Weiss, hatte die spezielle Eigenschaft, dass das feuerfest war. Also man konnte mit dem durchs Feuer gehen, in ein brennendes Haus zum Beispiel, und es hat einem nichts gemacht. Und ja, die Spannungen mit Mitmenschen, auch die Spannungen unter Gläubigen, sind euch manchmal auch so wie ein Feuer, das brennt und raucht und die Augen zum Tränen bringt. Und auch im geistlichen Sinn dürfen wir dieses Tenue Weiss anziehen. Wenn wir am Morgen nach dem Aufstehen uns Zeit nehmen, um in Gottes Wort zu lesen, und wenn wir ein Wort Gottes einfach mit uns mitnehmen in den Alltag, oder wenn wir Jesus bitten, unser Herz zu reinigen, uns zu erfüllen, dass wirklich Jesus uns erfüllt, dann ist es, wie wenn wir am Morgen beim Aufstehen eben dieses Tenue Weiss anziehen. Vielleicht beten wir am Morgen, ja Herr Jesus, heute, du siehst, ich werde heute mit diesem oder jenem Menschen zu tun haben, was mir so schwer fällt, der mir vielleicht so Mühe macht. Bitte segne ihn, begegne ihm, schenke mir Liebe für ihn, schenke mir deinen Frieden. Und wenn wir so dieses Tenue Weiss anziehen, dann sind wir gerüstet, auch für das Feuer der Anfechtung. Dann sind wir gerüstet, vielleicht auch für die schwierigen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wenn wir hingegen schon beim Aufstehen denken, ach du meine Güte, heute ausgerechnet mit diesem Typ, und so irgendwie negative Gedanken einfach gewähren lassen oder sogar füttern, nähren, dann wird die Begegnung mit diesem Menschen ziemlich sicher negativ werden. Ja, und wenn es zu einem Konflikt gekommen ist, dann sollen wir nicht warten, bis der andere da irgendwie auf den Knien angekrochen kommt und bei mir um Ablass bittet, sondern dann soll ich den ersten Schritt tun und auf den anderen zugehen, einander vergeben und Frieden machen. Wenn ich meinem Nächsten nicht vergebe, dann ist es meine Schuld. Unversöhnlichkeit, nachtragend sein, ist Sünde. Und die Fehler und die Schwächen des anderen sind keine Legitimation, um etwas gegen ihn im Herzen zu behalten. Ja, von jemandem einfach zu denken, bei dem ist eben Hopfen und Malz verloren, sowas ist Lieblosigkeit. Und darum ziehen wir dieses Tenue Weiss an. Es ist schon lange her, da habe ich einmal einem Pianisten zugehört. Und dieser Pianist, der hat nicht nur Klavier gespielt, sondern er hat auch so ein bisschen erzählt. Und er hat gesagt, ja, eigentlich hätte er gar nicht Pianist werden sollen, sondern Bierbrauer. Ja, warum denn Bierbrauer? Er hat gesagt, ja, als er als junger Bursche beim Berufsberater gewesen sei, da habe der Berufsberater bloß irgendetwas von Hopfen und Malz gesagt. Haben Sie auch schon in Bezug auf ihre Mitmenschen so irgendetwas von Hopfen und Malz gesagt oder gedacht? Ja, wann haben wir zum letzten Mal, vielleicht am Abend im Schlafzimmer, negativ über einen anderen Menschen geredet? Und häufig könnte man sagen, ja, du hast ja recht mit dem, worüber du dich über den anderen ärgerst. Er ist wirklich ein unmöglicher Typ, es stimmt. Aber trotzdem, oder vielleicht könnte man auch sagen, gerade deshalb will Jesus dir Liebe genau für diesen unmöglichen Typen schenken. Jesus will. Willst du auch? Wir haben am Anfang gelesen, dass Paulus jedes Mal Gott dankte, wenn er an die Philipper dachte. Und dass er mit Freuden Fürbitte tat. Ja, die Philipper, das waren vermutlich einfach so vorbildliche, fehlerlose Wesen alle zusammen. Sonst hätte er doch nicht für die danken können. Oder hat Paulus ihre Schwächen einfach nicht bemerkt? Wenn wir im Kapitel 2 lesen im Philipperbrief, dann sehen wir, dass auch die Philipper ihre Schwachstellen hatten. Auch in der Gemeinde der Philipper, da gab es Spannungen, es gab Lieblosigkeit, es gab Rechthaberei, es gab Hochmut und Egoismus, denn sonst hätte Paulus sie gar nicht so ermahnen müssen, wie er es tat. Wir wollen jetzt diese Ermahnungen einmal miteinander lesen, aber nicht für die Philipper, sondern für uns. Es ist immer gefährlich, die Bibel für jemand anderen zu lesen. Was steht da von der Liebe? Ja, genau, das sollte sich der Onkel sowieso merken. Und Demut, ja, genau, das wäre was für den Kollegen sowieso und so weiter. Wir wollen die Bibel für uns lesen, sie für uns nehmen. Ich möchte aus Philipper Kapitel 2 die Verse 1 bis 8 lesen. Also Ermahnungen an die Menschen, für die Paulus dankt. Da heißt es, wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch, wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen noch vorhanden sind oder etwas gelten, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr alle die gleiche Liebe hegt, einmütig dem gleichen Ziel zustrebt, nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher als sich selbst erachtet. Und jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Denn, obgleich er Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an oder als einen unveräußerlichen, kostbaren Besitz an. Nein, er entäußerte sich selbst seiner Herrlichkeit, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Eines Sinnes sein, eine Einheit, nicht Spaltungen, einfach gewähren lassen. Demselben Ziel zustreben. Unser Ziel ist letztendlich die ewige Herrlichkeit und dass möglichst viele Menschen mit uns dieses Ziel auch erreichen können. Haben wir das vor Augen? Nichts aus Rechthaberei tun. Und da müssen wir alle, denke ich, einfach ganz ehrlich sein vor Gott. Wo bin ich rechthaberisch? Ja, Rechthaberei ist eigentlich ein Zeichen von fehlender Demut. Und wenn wir uns Jesus immer wieder öffnen, immer wieder neu, dann legt er seine Gesinnung und seine Demut auch in unser Herz. Ich denke, wie viel Spannung und wie viel Streit auch unter Gläubigen entsteht wegen der fehlenden oder wegen der mangelnden Demut. Ja, man will seine Fehler nicht einsehen, vielleicht seine Fehler nicht zugeben, man kann durch das Gesicht nicht verlieren, man muss doch vor den anderen gut dastehen und so weiter. Und wie viel mehr könnte Jesus unter uns als Christen tun, wenn wir bereit wären, unseren Stolz einfach beim Herrn Jesus abzugeben? Ja, dieselbe Gesinnung wohne in euch, wie sie in Christus Jesus war, so haben wir gelesen. Und wie kommt seine Gesinnung in uns hinein? Dadurch, dass wir uns immer wieder neu dem Herrn Jesus öffnen, immer wieder neu die Gemeinschaft mit Jesus pflegen, immer wieder neu einfach ihn anrufen und zu ihm beten. Ja, wenn eben einer da ist oder eine da ist, wo man, wie man so schön sagt, das Heu nicht auf derselben Bühne hat und jetzt in der Gesinnung Jesu mit dieser Person zusammen sein und mit dieser Person Gemeinschaft haben. Ich habe mal eine Begebenheit gehört von einer Missionarin, die hatte wohl auch so ein bisschen genug und dann hat sie gesagt, ich möchte einmal einen ganzen Tag keinen Menschen mehr sehen. Und Gott hat da eingegriffen und sie bekam eine Augenentzündung und hat dann wirklich einen ganzen Tag lang nichts mehr gesehen. Gut, die Augenentzündung ging wieder vorbei. Aber kennen wir doch manchmal nicht auch solche Gedanken? Und Paulus war dankbar für die Gläubigen, welche es nötig hatten, von ihm ermahnt zu werden. Ja, dankbar sein für jemanden, das schließt das Ermahnen nicht aus, das schließt auch das den Fehler beim Namen nennen nicht aus, sondern es gehört zusammen. Wir haben gelesen, Paulus, er dankt für die Philipper, aber wofür konkret? Er dankt nämlich nicht für ihre Fehler, nicht für ihre Defizite, sondern wenn wir den Vers 5 lesen, Philipper 1, Vers 5, da heißt es eben, dass er Gott dankt nachher wegen der Teilnahme, die ihr an der Verkündigung der Heilsbotschaft vom ersten Tag an bis heute betätigt habt. Also Paulus dankt dafür, dass auch diese fehlerhaften Gläubigen mithalfen, das Wort Gottes zu verkündigen, dass sie mithalfen, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Ja, wenn wir mit anderen Gläubigen zusammen sind, vielleicht zusammenarbeiten, längere Zeit mit ihnen zusammen sind, was sehen wir da? Einfach ihre Fehler? Oder sehen wir auch das Gute, das sie tun, den Einsatz, den sie leisten, für die Verbreitung des Evangeliums? Paulus hat nicht nur für die Philipper gedankt, sondern, ich habe das vor ein paar Tagen extra gelesen, ich habe keine Gemeinde gefunden, an die er Briefe geschrieben hat, wo er nicht auch für sie gedankt hätte. Römer Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, da schreibt Paulus: Zuerst sage ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen Dank dafür, dass man von eurem Glauben in der ganzen Welt, das heißt in allen christlichen Gemeinden, mit Anerkennung redet. Also der Glaube der Gläubigen in Rom wurde zum Zeugnis. Davon hat man in allen christlichen Gemeinden mit Anerkennung geredet. Und dafür dankt Paulus. Obwohl er auch die Gläubigen in Rom ermahnen musste, obwohl auch die ihre Schwächen und ihre Fehler hatten. Oder noch eine andere Stelle, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 4. Da schreibt Paulus: Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus widerfahren ist. Also Paulus dankt dafür, dass Gott den Gläubigen in Korinth Gnade geschenkt hat, also dafür, dass die Gläubigen in Korinth überhaupt Jesus finden durften und gerettet werden konnten. Und ja, in Korinth, da gab es viele Missstände unter den Gläubigen. Das war wohl eine der Gemeinden, die dem Paulus am meisten Bauchweh und schlaflose Nächte verursacht hat, die Korinther. Und Paulus musste sie sehr streng ermahnen, aber trotzdem dankt er für das, was Gott auch an ihnen getan hat. Was fällt Ihnen leichter, für andere zu beten oder über andere zu klagen? Das über andere klagen ist weniger ein Kampf, oder nicht? Für andere zu beten, das kostet manchmal Überwindung. Wenn wir regelmäßig für einen Menschen beten, dann schafft das Beziehung und es setzt Gottes Arm in Bewegung. Hingegen, wenn wir negative Gedanken einfach gewähren lassen, dann baut das eine Mauer auf. Vor vielen Jahren, da war ich einmal auf dem Brünig, auf dem Bahnhof im Wartsaal bei der SBB. Und ich weiß nicht, ob bei diesem Bahnschalter, ob dort jeweils Menschen an den Schalter gingen, die gar nicht recht wussten, wohin sie überhaupt fahren wollten oder so. Jedenfalls hing dort in diesem Wartsaal ein Plakat und auf diesem Plakat, da stand der Spruch: Bitte vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Bitte vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Wenn wir Begegnungen haben mit Menschen, da hängt auch sehr viel davon ab, was vorher in unserem Gehirn vor sich gegangen ist. Eben waren es Gedanken der Vergebung, der Liebe, der Achtung, der Dankbarkeit oder waren es Gedanken des Zorns oder der Überheblichkeit. Und deshalb müsste man diesen Spruch eigentlich abändern. Eigentlich müsste man sagen, bitte vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gebet einschalten. Das wird vieles bewirken. Also zuerst mit Gott reden, bevor man mit dem Menschen über irgendeine heikle Sache redet. Und wenn wir für Menschen beten im Glauben, in Demut, dann wird Gott in diese Beziehung einwirken. Wenn ein Gläubiger böse und schlecht über einen anderen Menschen redet, dann könnte ich ihm eigentlich auf den Kopf zusagen, du betest gar nicht für den oder höchstens oberflächlich. Denn über einen Menschen, für den man im Gebet wirklich vor Gott ringt, den man im Gebet vor Gottes Thron bringt, über so einen wird man einfach nicht böse reden. Das schließt sich aus. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht so der Typ Mensch, der bei jeder Gelegenheit gerade die ganze Zeit Halleluja ruft. Ich habe da irgendwie andere Gene mit in die Wiege gelegt bekommen. Aber manchmal sollten wir wirklich Halleluja rufen. Warum nämlich? Wir dürfen zu Jesus gehen und dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich böse über den anderen Menschen gedacht habe. Es tut mir leid, dass ich vielleicht böse über ihn geredet habe. Vergib mir meine Lieblosigkeit. Vergib mir meine Rechthaberei. Vergib mir meine Gleichgültigkeit gegenüber meinem Nächsten. Vielleicht meine Unversöhnlichkeit, mein Nachtragendsein. Ja, vergib mir die Undankbarkeit, die ich habe gegenüber meinem Bruder, meiner Schwester. Reinige mich durch dein Blut. Und wenn wir so Buße tun, umkehren. Dann reinigt uns Jesus durch sein Blut, dann schenkt er uns ein reines Herz. Und da dürfen wir wirklich rufen, Halleluja, ein reines Herz. Und nicht nur das, sondern er schenkt uns auch die Liebe für den schwierigen Bruder. Und zum Glück ist es, oder Schwierige ist immer nur der andere, nie ich. Ich denke, das ist in Zürich auch nicht viel anders als in Basel. Ja, Jesus schenkt mir Liebe, Anteilnahme, Verständnis, Dankbarkeit, auch für schwierige Menschen, wenn wir im Gebet darum ringen, wenn es uns wirklich ein Wunsch und ein Anliegen ist. Also wir müssen nicht Gefangene unserer bösen Gedanken oder Gefangene unserer Vorbehalte und Ablehnung gegenüber anderen bleiben. Jesus, er macht uns frei. Und wir Menschen, wir sind ja zur Gemeinschaft geschaffen, zur Gemeinschaft mit Gott, aber auch zur Gemeinschaft miteinander. Als Gott die ersten Menschen schuf im Paradies, das war ganz normal, die konnten auch mit Gott reden, die hatten da Gemeinschaft, da war nichts, dass das trübte. Und ich glaube, dass es kein größeres Zeugnis gibt, jetzt für Menschen, die Gott ferne stehen, kein größeres Zeugnis, als wenn Christen auf Dauer in echter Liebe miteinander leben und in echter Liebe miteinander umgehen. Die Sprache der Liebe, die wird von jedermann verstanden, wenn die Liebe echt ist. Wir sind ein Brief Christi, so sagt uns Gottes Wort, der von der Welt gelesen wird. Und was liest die Welt in uns, wenn sie uns beobachten? Ich meine jetzt nicht beobachten am Sonntag von 10 bis 12, sondern vielleicht am Montag um 8 oder am Mittwoch Nachmittag. Was liest die Welt in uns? Von der ersten Gemeinde in Jerusalem, da hat es geheißen, sie waren, alle gläubig gewordenen, waren ein Herz und eine Seele. Und Gott fügte täglich, also das haut einem fast weg, täglich hinzu, Menschen hinzu, die gläubig wurden, die zu dieser Gemeinde gehörten nachher, die umkehrten. Also diese Einheit, das war ein Zeugnis. Ja, sind wir dankbar für unseren Nächsten, auch wenn er vielleicht eine Fähigkeit hat, die wir nicht haben und wir hätten es gern, wenn er vielleicht etwas kann, das wir nicht können, und obwohl wir es gern können würden, sind wir trotzdem dankbar für ihn? Sind wir dankbar für den Bruder, für die Schwester, die am selben Strick zieht wie wir? Sind wir dankbar für den Nächsten, der uns vielleicht manchmal einen Spiegel vor die Nase hält und die zeigt, schau mal, so bist du. Sind wir dankbar für ihn? Sind wir dankbar für Schleifsteine? Ich meine jetzt nicht die an der Schleifmaschine, sondern solche aus Fleisch und Blut, die mithelfen, dass unsere Kanten abgeschliffen werden, die abgeschliffen werden sollen. Sind wir dankbar für sie? Ja, sind wir dankbar für die Gemeinschaft mit Gläubigen? Mit anderen Gläubigen, die genauso fehlerhaft sind wie wir selber auch. Trotzdem, Gott hat uns zusammengestellt. Ich sage manchmal bei uns im Gürtel, wir machen es wie die Igel. Wenn die jungen Igel näher zusammenrücken, geben sie einander schön warm, um die Stacheln zu spüren. Und Gott hat uns als Gläubige zusammengestellt. Das aktive Suchen der Gemeinschaft mit Gläubigen ist nicht einfach eine Option, sondern es ist eine Notwendigkeit. Und was ich hier sage, das muss ich in erster Linie immer auch mir selber sagen. Und ich wünsche einfach uns allen, dass wir, wenn das nächste Mal irgendein Gedanke kommt über den anderen, ja, der ist eben sowieso, nein, ich bringe diesen Gedanken Jesus und Jesus, er verändert mich. Übrigens steht in der Liebe nicht, steht in der Bibel nicht, wir sollen einander in Liebe verändern, sondern wir sollen einander in Liebe ertragen. Und ja, wir dürfen dankbar sein. Es muss nicht dabei bleiben, immer nur Reiberei und wieder Frieden schließen, sondern Jesus schenkt Veränderung, Jesus schenkt, dass wir überwinden können, Jesus schenkt Liebe, er schenkt Dankbarkeit für unsere Mitmenschen, für die anderen Gläubigen, für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und wenn wir uns erfüllen lassen von der Liebe Jesu, wenn wir uns ihm öffnen und er gibt uns seine Liebe, dann sind wir ein Zeugnis, das redet für Menschen, die Jesus nicht kennen. Ja, das einfach ein paar Gedanken zu diesem Thema.